Heute bei «Apropos». Eine Ausweitung vom Krieg im Nahen Osten.
Israel and Iran traded missile attacks overnight in an escalation of the long-running conflict between the two countries.
Auf die schwersten Angriffe, die Israel je gegen den Iran ausgeführt hat, auf über 100 Ziele, hat Teheran im Laufe des Tages mit Drohnenangriffen reagiert und heute Abend dann mit Raketenattacken.
Seit dem Freitag greift Israel den Iran an. Über ein Dutzend ranghohe Militär und Wissenschaftler sind getötet worden, iranische Atomanlagen und Infrastruktur zerstört worden. Der Iran wiederum hat reagiert mit Raketen in Richtung Israel.
Multiple explosions rocked cities across Iran and Israel, killing civilians and wounding dozens.
Warum hat Israel gerade jetzt mit diesem Angriff gestartet und was sind die Folgen von dieser Eskalation? Über all das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Raphael Geiger. Er ist Korrespondent vom «Tagesanzeiger» und der «Süddeutschen Zeitung» in Istanbul. Hallo Raphael.
Hallo Mirja.
Raphael, gehen wir doch zurück an den Anfang dieser jüngsten Eskalation. Und zwar zurück zum letzten Freitag. Was ist dort passiert?
Naja, wir sind am Freitagmorgen aufgewacht und hatten die Situation, die wir in den letzten Monaten oder in den letzten zwei Jahren fast befürchtet haben, nämlich dass Israel den lange angedrohten Angriff auf das iranische Regime umgesetzt hat. Als wir am europäischen Morgen, also als wir wach wurden sozusagen, hatte Israel bereits mehrere Regimegrößen in Teheran gezielt getötet. Führende Generäle waren darunter, auch ein Berater des obersten Führers, also von Ali Khamenei, der der de facto Staatschef im Iran ist, in dieser Islamischen Republik. Und Israel hatte auch schon in dieser allerersten Angriffswelle mehrere Atomanlagen im Iran bombardiert, also diese Anreicherungsanlagen, in denen das iranische Regime in den letzten Jahren Uran auf ein Anreicherungslevel angereichert hat, dass es fast waffenfähig ist. Also das war die im Prinzip die erste Welle, mit der Israel Iran sehr überrascht hat.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist dann am Freitag auch vor die Medien getreten und hat eben gesagt, es gehe um das iranische Atomprogramm, das wollen wir außer Gefecht setzen.
And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be...
Die Angriffe, die haben ja in der Nacht stattgefunden. Inwiefern ist man denn im Iran auf so eine grosse Offensive vorbereitet gewesen?
Also meiner Einschätzung nach waren die Iraner davon sehr überrascht und überrumpelt. Die hatten nicht damit gerechnet, dass Israel jetzt gerade angreift. Das liegt vor allem daran, dass die iranische Führung ja in den letzten Wochen immer wieder mit der Trump-Regierung verhandelt hat über eben dieses Atomprogramm. Also kurz zum Hintergrund, dieses Atomprogramm gibt es ja seit vielen Jahren und vor 10 Jahren, im Jahr 2015, gab es schon mal einen Atomdeal mit dem iranischen Regime. Der hielt einige Jahre, der ist offiziell immer noch in Kraft, aber Trump hat während seiner ersten Amtszeit die USA und nur die USA aus diesem Abkommen zurückgezogen. Und Trump hat gesagt, als er jetzt wieder ins Amt kam, dass er eigentlich einen neuen Deal will, einen aus seiner Sicht viel besseren als damals und dass er mit den Iranern verhandeln wird. Und die nächste Verhandlungsrunde war jetzt eigentlich für Sonntag angesetzt. Und dass die Israelis jetzt gerade, also 3 Tage vor diesem angesetzten Termin, angreifen würden. Damit hatten die Iraner, glaube ich, überhaupt nicht gerechnet. Insofern hatten die Israelis da auf jeden Fall den Überraschungseffekt auf ihrer Seite. Und man sieht ja, dass die Generäle, die dann getötet worden sind, im Prinzip im Schlaf überrascht worden sind.
Mhm. Was das bedeutet für die Gespräche, die eben am Laufen gewesen sind, auf das kommen wir gerade noch. Das heisst jetzt eben, das war ein überraschender Angriff gewesen. Wie hat denn der Iran jetzt reagiert in den letzten Tagen? Wie hat sich die Situation seither entwickelt?
Also der Iran hat sehr impulsiv sofort reagiert. Das Regime hat noch in den Stunden danach Drohnen Richtung Israel losgeschickt, die die Israelis relativ mühelos abschießen konnten. Und dann am Abend noch, am Freitagabend und seitdem, also in den letzten Tagen, gab es mehrere Wellen von ballistischen Raketen, die Iran Richtung Israel abgeschickt hat. Das gab es letztes Jahr ja auch schon, da hat Iran auch schon zweimal Israel mit ballistischen Raketen angegriffen. Das waren aber jeweils sehr einzelne Aktionen und Iran hat danach einmal gesagt, das sei jetzt abgeschlossen. Das ist diesmal anders. Es gibt immer wieder neue Angriffswellen und auch wenn die Raketen Israel nicht überwältigen, sind eben doch einige eingeschlagen und auch in Tel Aviv und auch in Wohnhäusern und haben dort schon einigen Menschen das Leben gekostet, einige Israelis getötet, sehr viele verletzt und doch, glaube ich, zum Gefühl in Israel geführt, dass man jetzt doch verwundbarer ist als früher. Das hat Iran jetzt schon erreicht, eben mit dem, was Iran kann. Iran hat ja keine oder zumindest keine einsatzbereite Luftwaffe, aber sie haben eben diese Raketen, die sie selbst entwickelt haben und die setzen sie sehr stark im Moment ein.
Also wenn ich dir so zulasse, dann hört man das schon. Auf beiden Seiten hat es natürlich auch zahlreiche Unbeteiligte gegeben, die jetzt bei diesen Angriffen gestorben sind, oder?
Absolut. Also sowohl auf israelischer Seite als auch auf iranischer Seite. Bei den iranischen Zahlen muss man sich natürlich auf das Regime verlassen, weil ich muss immer dazu sagen, dass ich im Moment nicht nach Iran reisen kann. Nicht nur, dass es keine Flüge gibt, sondern es gibt im Moment auch für mich kein Visum als Journalist. Das heißt, man muss solche Zahlen immer natürlich mit Vorsicht behandeln, aber laut dem Gesundheitsministerium in Teheran sind schon über 224 Iranerinnen und Iraner getötet worden. Das ist der Stand von Sonntagabend. Also es trifft nicht nur Militärangehörige, sondern es trifft auch ganz normale Menschen und die Menschen in Teheran und auch in anderen Städten haben auch vor den Angriffen jetzt auch wirklich Angst. Und es gibt natürlich auch von israelischer Seite aus Angaben zu Todesopfern, dass die letzte Angabe jetzt von Montagmittag, dass in Israel 24 Menschen schon gestorben sind. Und da muss man natürlich sagen, dass die iranischen Raketen eben nicht so präzise sind, wie die Iraner gerne angeben. Also da trifft es jetzt schon auch vor allem Zivilisten, vor allem in dicht besiedelten Gebieten in und um Tel Aviv. Von der israelischen Seite aus gibt es ja Aussagen zum Beispiel von dem Verteidigungsminister Israel Katz, der eben wegen dieser Angriffe auf Zivilisten in Israel der iranischen Seite droht, dass Teheran brennen wird und solche Aussagen, von denen man schließen kann, dass die Israelis so weitermachen werden und bestimmt die Angriffe auf Iran noch einige Tage so weitergehen werden.
Angriff jetzt sind ja vom israelischen Geheimdienst lang im Voraus geplant worden und auch vorbereitet, die ganze Operation. Warum findet die gerade jetzt statt?
Ja, also Netanyahu hat ja gesagt, das sei sozusagen in letzter Minute, das sei der letzte Moment, in dem man den Bau einer Atombombe noch abwenden kann. Ich glaube aber eben, man kann schon von Benjamin Netanyahu, dem Premierminister, auch persönlich ausgehen, dass er im Prinzip seit Jahrzehnten das iranische Regime ausschalten will. Also das ist eigentlich seine Mission, auf der er sich sieht. Er ist damit natürlich nicht allein in Israel, aber ich glaube, dass er vor allem seit dem Amtsantritt von Trump schon geglaubt hat, dass er jetzt im Weißen Haus auch einen Verbündeten dabei hat. Und als Trump dann in den letzten Wochen sich eigentlich offen für einen diplomatischen Deal mit Teheran gezeigt hat, wir können nicht in die Telefonate reinhören, die Netanyahu mit Trump geführt hat. Aber er war da sehr skeptisch und er wollte unbedingt vermeiden, dass sich Trump von den Iranern zu einem Deal überreden lässt, der letztlich eben dazu führt, dass das Atomprogramm eben weitergeht, dass die Iraner weiter anreichen dürfen. Also Netanyahu hat gesagt, er lässt sich eigentlich, das hat er auch öffentlich gesagt, er würde sich eigentlich nur dann von einer Militäroperation abbringen lassen, wenn die Iraner im Prinzip alle Anreicherungsanlagen abbauen und alles bereits angereicherte Uran außer Landes schaffen. Also aus iranischer Sicht natürlich eine völlige Kapitulation. Und darauf haben sich die Iraner auch bis zuletzt in den Verhandlungen nicht eingelassen. Das war natürlich so der springende Punkt, um den es gerade ging. Ich glaube, dass Netanyahu dachte, das ist jetzt seine letzte Chance. Er musste eingreifen, bevor Trump und die Iraner sich auf was einigen. Und offenbar hat er ja Trump ja zumindest davon überzeugt, dass Trump das jetzt auch als seinen Erfolg sieht.
So zumindest laut Aussagen vom US-Präsidenten, obwohl er da ja auch zum Teil widersprüchlich sich geäussert hat in den letzten Tagen. Die Hintergrundfolie von dem Ganzen ist ja, dass es eben durchaus auch die Bedrohungslage gibt durch den Iran und durch das Atomprogramm. Was weiss man denn darüber, wie konkret die Bedrohung tatsächlich ist oder anders gefragt, wie nahe der Iran am Bau von einer Atombombe war?
Also bei der Frage kann man sich natürlich immer nur auf die Kenntnisse letztlich westlicher und israelischer Geheimdienste verlassen. Ne? Das ist natürlich im Iran Staatsgeheimnis. Die Iraner sagen ja offiziell, dass sie gar keine Atombombe bauen wollen. Tatsächlich ist es so, dass sie eben Uran mittlerweile bis zum Grad von 60% angereichert haben. Das bedeutet, dass sie bis zur Waffenfähigkeit, also bis zur waffenfähigen Uran, nur noch eigentlich einige Wochen bräuchten. Dann haben sie natürlich noch keine Bombe gebaut, also noch keine Waffe. Da gehen die Israelis davon aus, dass es noch vielleicht noch ungefähr ein Jahr gedauert hätte. Also man kann schon von einem überschaubaren Zeitpunkt ausgehen. Andererseits würden die Iraner damit natürlich auch ein Risiko eingehen. Den Iranern ist klar, dass der Westen davon erfahren würde, sollten sie sich entschließen, eben diese Bombe dann wirklich anzustreben. Und dass sie damit natürlich erst recht die USA in diesen Krieg mit hineinziehen würden. Also ja, das iranische Atomprogramm ist vorangeschritten. Es wurde immer mehr angereichert. Ob die Iraner tatsächlich eine Entscheidung getroffen haben, wirklich Atommacht werden zu wollen, oder ob sie bisher eher mit der Drohung spielen und das noch so im Wagen lassen, sich das offen gelassen haben, das, glaube ich, wissen sie nur selbst.
Das ist also ein Grund, wieso das jetzt gerade stattfindet. Was hat das aber auch so mit dem Zustand vom iranischen Regime zu tun?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also das iranische Regime ist natürlich nach dem vergangenen Jahr sehr geschwächt. Ne? Also die israelische Armee hat ja längst nicht jetzt mit der aktuellen Operation angefangen, sondern sie hat sich nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023, also im Prinzip dieser ganze große Konflikt begann, den wir gerade erleben im Nahen Osten, einen iranischen Verbündeten in der Region nach dem anderen vorgenommen. Also nicht nur die Hamas im Gazastreifen, sondern auch die Hezbollah im Libanon, die Israel stark geschwächt hat im letzten Sommer und Herbst. Dann fiel in Syrien das Assad-Regime, ganz wichtiger iranischer Verbündeter natürlich, was den iranischen Einfluss im Nahen Osten stark geschwächt hat. Und dazu kommt die innenpolitische Schwäche des Regimes, die wirtschaftliche Schwäche. Vor allem durch die amerikanischen Sanktionen sind die Iraner sehr, ja, sie fürchten, dass es wieder zu Protesten kommen könnte. Es gibt gerade landesweite Streiks auch im Iran, weil die Menschen stark unter der Krise, stark unter der Inflation leiden. Und man weiß, oder zumindest ist das gemeldet worden, dass mehrere führende Mitglieder des Regimes eben den obersten Führer Ali Khamenei genau damit konfrontiert haben und gesagt haben, wir müssen jetzt mit den Amerikanern verhandeln, weil wenn die USA oder die Israelis angreifen und wir gleichzeitig Proteste im Land haben, dann wird es für uns wirklich gefährlich. Also das ist eine Gemengelage, die alles in allem absolut dazu führt, dass das iranische Regime im Moment stark geschwächt ist.
Die Feindschaft zwischen dem Iran und Israel, die hat ja eine lange Vorgeschichte. Wir haben auch in früheren Folgen schon über das geredet und können das auch gerne nochmal verlinken. Aber um uns das nochmal in Erinnerung rufen, wo liegt da der Ursprung?
Ja, Iran und Israel, also diese beiden Länder, man muss ja immer so ein bisschen trennen, ne, zwischen Iran und dem iranischen Regime. Also Iran und Israel hatten eigentlich, ich würde sagen, im Vergleich zu anderen arabischen Staaten in der Region immer ein gar nicht so wahnsinnig schlechtes Verhältnis. Und ich glaube auch, dass das iranische Volk in der Region zu denen gehört, die am wenigsten israelfeindlich sind. Aber dieses Regime der Islamischen Republik, das 1979 an die Macht gekommen ist, hat eben von Anfang an diesen ideologischen Kern, die Zionisten, wie sie immer sagen, wenn sie Israel meinen, eben im Prinzip von der Landkarte zu tilgen. Und das Regime hat über Jahrzehnte hinweg in alle eben diese Verbündeten investiert, die wir schon angesprochen haben, vor allem in die Hezbollah in Libanon. Das ging schon während des libanesischen Bürgerkriegs los. Die iranischen Revolutionsgarden, also diese Zweitarmee, die es im Iran in der regulären Armee gibt, hat die Hezbollah quasi mit aufgebaut. Und dieses ganze Bündnis, die, wie es heißt, Achse des Widerstands, eben mit diesen ganzen Milizen überall im Nahen Osten, hatte eben diese Feindschaft zu Israel und die iranische Dominanz über Israel, nicht nur über Israel, aber eben auch über Israel, explizit zum Ziel. Und in dieser Art der, die Iraner haben es immer Vorwärtsverteidigung genannt, aber natürlich war es letztlich so, dass diese Achse des Widerstands Israel bedroht hat und dass über die Jahre hinweg sich diese beiden Länder eigentlich gegenüberstanden. Und man scheint immer wusste, auch vor dem 7. Oktober, dass die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering ist, dass das nicht ewig gut gehen wird. Und Tja, bis Freitag wussten wir nicht, was genau auf uns zukommen würde. Aber jetzt haben wir eben die Situation, die schon lange über dieser Region schwelt. Und jetzt ist es tatsächlich passiert.
Die Situation, wo natürlich eben, du hast es schon gesagt, durch das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 eine neue Dynamik bekommen hat und jetzt durch den Krieg im Gazastreifen in den letzten 1,5 Jahren. Dass jetzt die ganzen Verbündeten vom Iran, die du jetzt genannt hast, also eben zum Beispiel die Houthi im Jemen, die Hezbollah im Libanon oder auch die Hamas, dass die sich nochmal in den Konflikt jetzt einmischen, wie realistisch ist das und sind die überhaupt noch stark genug nach 1,5 Jahren, wo sie eben auch ja zahlreiche Rückschläge haben müssen einstecken?
Also die Iraner zählen bestimmt darauf, dass zum Beispiel gerade die Houthi aus dem Jemen, die das ja immer wieder gemacht haben, auch gerade erst in den letzten Wochen, dass die eben auch mit Raketen Israel angreifen werden. Man muss, glaube ich, davon ausgehen, immer dazu gesagt, ich bin jetzt kein Militärexperte, aber nach allem, was man weiß, ist die Hezbollah sehr geschwächt, ist die Hamas in Gaza extrem geschwächt. Und ich glaube, dass die Israelis sich nicht zu diesem Schritt gegen Iran jetzt entschlossen hätten, wenn sie sich nicht sicher wären, dass eben von Seiten der Hezbollah vor allem eben keine allzu große Gefahr mehr droht, weil das war immer eigentlich das Argument gegen so einen militärischen Schlag, dass man immer befürchtet hat, wenn man sowas macht, dann können die Iraner mittels der Hezbollah und eben damals auch noch aus Syrien unter dem Assad-Regime noch eben sehr schnell Israel aus der Nähe angreifen. Und die Israelis scheinen jetzt davon auszugehen, und zumindest in den letzten Tagen war es ja auch so, dass das iranische Regime selber vor allem reagiert hat. Und die Israelis scheinen sich sicher zu sein, dass da die Gefahr jetzt von Seiten der Hamas und der Hezbollah nicht mehr so groß ist, als dass es den Staat Israel ernsthaft gefährden könnte.
Und trotzdem ist es so, dass der Krieg an zahlreichen Fronten wird weitergehen, oder?
Ja, absolut. Also der Krieg in Gaza wird weitergehen, weil ihn Lord Netanyahu nicht beenden will. Also es hat einen anderen Hintergrund, das Vorgehen gegen Iran jetzt. Bin nicht in Israel, aber was ich aus Israel höre, ist, dass die Israelis die Luftangriffe jetzt auf Iran verstehen, während sie in der Mehrheit des Vorgehens im Gazastreifen nicht mehr verstehen, warum man da nicht zu einem Ende kommt, zu einer Verhandlungslösung für die israelischen Geiseln in Gaza. Das ist bei dem Vorgehen gegen Iran jetzt anders. Das sind schon viele im Land eben die Bedrohung durch das Atomprogramm. Insofern sind es verschiedene Dinge, aber ich glaube, dass du recht hast, dass man davon ausgehen muss, dass das nicht auf die Schnelle alles leider vorbei sein wird.
Die neue Front mit dem Iran, die verschiebt ja einerseits den Fokus aktuell weg von Gaza zum Beispiel. Gleichzeitig spürt jetzt die israelische Bevölkerung auch durch die iranischen Raketen sehr konkret die Folgen von einem Krieg. Inwiefern stärkt oder schwächt das die aktuelle Position von Benjamin Netanyahu?
Also ich muss dazu sagen, dass ich als Korrespondent in Istanbul bin und im Iran, aber nicht in Israel, aber also kann er sozusagen wiedergeben, was ich auch von meinen Kollegen dort höre. Ich glaube, dass Netanyahu davon ausgeht, dass er, solange das Land im Krieg ist und solange das Land sich quasi im Verteidigungsmodus befindet, auch wenn es Opfer gibt wie aktuell, dass ihn das letztlich stärkt. Und dass er, ja, man muss sich ja schon vor Augen führen, wie schwach er nach dem 7. Oktober dastand, wie sehr ihm die Menschen vorgeworfen haben, dieses Versagen damals der israelischen Geheimdienste, dass es dazu kommen konnte, dass die Hamas so stark Israel infiltrieren konnte. Davon ist er ja schon sehr weit während mittlerweile. Insofern würde ich ihm unterstellen, dass er glaubt, dass ihn weiterer Krieg nutzt und dass er eben durchaus auch sieht, dass das Vorgehen gegen Iran populärer ist als das Vorgehen im Gazastreifen. Und da wird er sich jetzt, glaube ich, auch nicht von den iranischen Raketen, die aktuell einschlagen, groß davon abbringen lassen.
Eine Frage, die sich ja stellt, ist ja auch die, ob das Ziel von Israel im Iran auch über das Atomprogramm rausgeht. Könnte am Ende auch das iranische Regime durch den Angriff gefährdet sein?
Zumindest glaubt Netanyahu, dass er da eben Verbündete sozusagen auf den iranischen Straßen hat. Er hat sich explizit auf Englisch ans iranische Volk gewendet und macht auch nicht zum ersten Mal, dass er eben sagt, so jetzt ist sozusagen der Moment da, dass ihr euch auch erhebt und das mit unserer Unterstützung. Das ist ein bisschen zwiespältig. Die Menschen aus dem Iran, mit denen ich in den letzten Tagen hin und her schreiben konnte, haben im Moment vor allem Angst vor den Luftangriffen und denen ist im Moment sicher nicht danach, jetzt in dieser Situation ihr Leben zu riskieren, indem sie auch noch auf die Straßen gehen. Im Gegenteil ist gerade die Angst eher größer geworden, dass das Regime diese Angriffe jetzt benutzt, um wieder Leute zu verhaften. Das ist ja auch schon passiert, dass Menschen verhaftet werden, weil man ihnen vorwirft, sie würden für Israel spionieren, sie seien Agenten. Es gab Montagmorgen sogar schon eine Hinrichtung eines angeblichen israelischen Agenten. Also es kann sein, dass die Repression im Iran jetzt eher noch zunimmt. Ja. Also das Regime ist da schon noch fester im Sattel.
Und dass jetzt zum Beispiel auch der oberste Führer, der Ali Khamenei, könnte das Ziel von so Angriff sein? Wie realistisch ist das?
Also das wäre natürlich noch ein Schritt weiter. Ne? Also dass die Israelis das quasi das Staatsoberhaupt des Iran liquidieren lassen würden. Es gab ja eine Meldung, dass sie das erwogen haben. Aber das wäre natürlich die ultimative Kriegserklärung. Auch das glaube ich nicht, dass das zu einem unmittelbaren Schienenwechsel führen würde. Ne? Also innerhalb dieses Regimes gibt es schon machtbewusste Menschen, die auch die Rolle von Khamenei ersetzen können. Also ich glaube nicht, dass das kommen wird. Und selbst falls es kommt, muss das nicht das Ende des Regimes bedeuten.
Raphael, du hast es angetönt. Es sind ja zum Zeitpunkt von diesen Angriffen auch Gespräche gelaufen zwischen den USA und dem Iran rund um das Atomprogramm. Ist denn mit dem militärischen Vorgehen jetzt sozusagen der diplomatische Weg beendet?
Wenn man sich ansieht, was die iranische Seite sagt, ist es immer so, wir verhandeln im Moment nicht, solange Israel uns angreift. Da klingt aber auch durch, wir können uns durchaus vorstellen, wieder mit der Trump-Regierung zu sprechen, sobald diese Angriffe aufhören. Also da lassen sich die Iraner, glaube ich, wissend, wie schwach sie im Moment sind, durchaus noch ein Fenster für Diplomatie offen. Und wenn man sich Trump anhört, dann klingt es ja durchaus auch so, als sähe er jetzt die israelischen Angriffe als quasi Chance, um seine Position in diesen Verhandlungen zu stärken. Also er war ja extrem skeptisch, was israelische Angriffe auf Iran betrifft. Er hat auch erst vor einigen Wochen im Prinzip durchklingen lassen, dass er Netanyahu davon abgebracht hat schon mal. Nun, da die Angriffe stattfinden, hat er sich ja dahinter gestellt, sagt aber zugleich ja auch immer, dass er sozusagen die Iraner auffordert, endlich jetzt auf ihn zuzugehen und endlich einen Schritt zu machen und sagt, wenn ihr jetzt nicht verhandelt, sinngemäß, dann kommt noch sehr viel Schlimmeres und er spielt ja auch immer damit, sich doch eben noch selbst mit der US-Luftwaffe an diesen Angriffen zu beteiligen. Also er spielt mit einer noch größeren Drohung, um eben doch noch eine diplomatische Lösung zu finden. Aber wie es weitergeht und ob es noch zur Verhandlung kommt oder wie lange dieser Krieg, den wir sehen, wie lange der noch weitergeht, das glaube ich liegt im Moment eher auf der israelisch-amerikanischen Seite als auf der iranischen. Die Iraner, glaube ich, wären froh, wenn die Israelis und die Amerikaner jetzt sagen, so, das ist jetzt sozusagen eine beendete Operation und lasst euch jetzt bitte auf den endgültigen Deal ein, denn sehr viel mehr haben die Iraner den Israelis einfach nicht entgegenzusetzen. Also insofern glaube ich, dass das Fenster für Diplomatie auf uns im Moment nicht so aussieht. Auch wenn es durchaus noch so weitergehen kann wie in den letzten Tagen, ist das Fenster für Diplomatie zumindest noch nicht ganz geschlossen.
Danke vielmals, Raphael, für die Einordnung.
Ja, sehr gerne, Mirja.
Wer noch mehr will lesen, die Hintergründe zu der aktuellen Situation, zu der Eskalation zwischen Israel und dem Iran, man findet natürlich dazu auch Analysen, Kommentare und auch unseren News-Ticker bei uns auf der Webseite oder in der News-App. Wir verlinken auch noch ein paar ausgewählte Beiträge im Beschrieb zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Raphael Geiger in Istanbul. Und die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.